Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
Hello and oi aus London, der Stadt, in der Big Ben immer pünktlich schlägt und die Zeit viel zu schnell vergeht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Laufe und Verzelle. Wir haben uns ein bisschen länger nicht mehr gemeldet, aber jetzt sind wir zurück und mit einem richtigen Kracher. Was haben wir heute vor, Diana?
So, heute ist eine besondere Folge, denn wir sind gerade noch in London. Und zwar, wie heißt unser Stadtteil nochmal, Julius?
Putney.
Putney. Oder auch, wie die Locals sagen, Putney.
Ja,
genau. Und wir haben jetzt hier 3 bis 4 wunderschöne Tage verbracht schon. Ich muss auch sagen, um schon mal etwas vorwegzunehmen, einer der besten Urlaube, die ich so hatte bisher, würde ich sagen. Also wirklich fantastisch. Und wir werden euch nämlich jetzt erzählen, was diesen Urlaub so fantastisch gemacht hat, was man so erleben kann in London, welche Sites wir uns angeguckt haben, welche Sehenswürdigkeiten ihr vielleicht skippen könnt, welche Programmpunkte nach unserer Meinung zumindest,
ja.
Und was wir vielleicht beim nächsten Trip nochmal anders machen oder nochmal intensiver machen würden.
Genauso werden wir es machen. Ich habe mir einen kleinen Menüplan aufgeschrieben, ein paar Punkte. Wollen wir vielleicht damit anfangen, wo haben wir überhaupt eingecheckt? Wie sind wir hier hingekommen nach London?
Also vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass wir in einer Dreierkonstellation reisen, also mit einer Freundin noch zusammen. Und auch da muss ich sagen, das war eine ganz herrliche Konstellation. Julius und die Freundin, ich nenne jetzt mal nicht ihren Namen, weil ich nicht weiß, ob sie das okay findet. Die ist jetzt noch in ihrem Zimmer und schläft oder macht sich fertig.
Oder genießt das britische Fernsehen.
Oder wahrscheinlich eher genießt sie das britische Fernsehen, von dem sie großer Fan ist. Die beiden zusammen sind eine Explosion fürs Gehirn. Ihr könnt so geil zusammen dumm schwätzen, dass ich habe einfach mich teilweise, war ich so ermüdet von den ganzen Eindrücken, wenn man mal sich so in diese Doppeldeckerbusse gesetzt hat und einfach mal nur so aus dem Fenster glotzt. Und die beiden saßen einfach hinter mir und haben ein Gedankenfeuerwerk nach dem anderen abgeschossen. Wirklich, es war teilweise komplett absurd. Ich habe mir manchmal gedacht, es ist gut, dass die Leute wahrscheinlich im Bus nicht verstehen, was ihr sagt.
Ja, stimmt. Immer schön auf Deutsch.
Aber es war wie mein eigenes Unterhaltungsprogramm, also wie Comedy-Radio.
Ja, wir haben auf jeden Fall uns auch immer sehr viel Mühe gegeben, alles so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und alles so ein bisschen auch lustig zu sehen, wenn es mal anstrengend wurde, das wollte ich damit sagen, ne? Um die Zeit quasi zu überbrücken. Genau, angereist, kann ich ja ganz kurz sagen, das kann man ja kurz machen, sind wir natürlich von Köln-Bonn, das könntet ihr euch wahrscheinlich schon denken, sind nach Heathrow geflogen dann, also nach London Heathrow, zurück wird es dann über Stansted gehen, einen Flughafen, der euch wahrscheinlich auch vielen von euch bekannt sein wird, ist ja auch eigentlich eine typische Destination, glaube ich, von Köln-Bonn, wenn man nach Richtung England fliegt, auf jeden Fall habe ich das schon öfter mal gehört. Genau, und dann sind wir eingecheckt im Hotel und unser Hotel war schon so die erste sehr positive Überraschung, also das Hotel ist Lodge Hotel heißt das, ne, und befindet sich, wie gerade schon auch besprochen, in dem schönen Stadtteil Putney.
Genau, zum Flug muss ich noch dazu sagen, das war der erste Flug für mich seit, ich glaube, 5 Jahren. Das letzte Mal bin ich 2019 geflogen nach Seattle und auf diesem Flug nach Seattle habe ich festgestellt, dass ich riesengroße Flugangst habe. Das war mir gar nicht klar. Ich wusste, dass ich Angst vorm Autofahren entwickelt habe, weil ich einen Autounfall hatte. Mhm. Aber anscheinend durch den Autounfall habe ich dann tatsächlich auch noch Flugangst bekommen und das war mir, wie gesagt, erst klar, als wir im Flugzeug nach Seattle saßen, beziehungsweise so richtig sogar erst auf dem Rückflug. Und dann kam Corona, man flog eh nicht mehr so wirklich und danach habe ich den Aufsprung nicht mehr geschafft. Die Umwelt würde es mir danken, aber meine Ängste konnten sich natürlich schön verfestigen so in der Zeit. Und jetzt war es eben der erste Flug, auch ein bisschen guter Übungsflug nach London. 1 Stunde 10 hat der Flug insgesamt, glaube ich, gedauert und die Zeit in der Luft verging einigermaßen schnell. Ich glaube, wenn man jetzt nicht noch Flugangst hat, dann vergeht sie sogar noch schneller. Vor mir, der Typ hat die ganze Zeit einfach geratzt. Das liebe ich ja. Also wir haben ja auch eine Freundin, die sagt auch immer, wenn sie schon so da spürt, dass die Motoren angehen vom Flugzeug, dann oder die Turbinen, Und das geht aufs Rollfeld, dann knackt die sofort ein, weil die das so entspannt findet. Und dann knackt die und knackt die und knackt die. Die kann da ganze Stunden verschlafen. Ich finde das so beneidenswert. Ich wünschte, ich wäre so.
Ich kann das auch überhaupt nicht. Also ich kann aber auch in Zügen auch ganz schlecht schlafen und in Flugzeugen. Also ich bin auch genau wie du schon ewig nicht mehr geflogen. Auch 2019 das letzte Mal. Also sind ja auch satte 5 Jahre. Also man kann wirklich nicht behaupten, dass wir Vielflieger sind. Ich habe jetzt keine Flugangst. Aber für mich ist es vor allem dieser Umweltaspekt tatsächlich, dass ich mir auch so denke, ja, Fliegen ist nicht so mein Ding. Aber ich kann auch in Zügen auch nicht schlafen. In Autos konnte ich nur als Kind schlafen tatsächlich. Als Beifahrer ging das manchmal. Aber ich bin kein guter Transportmittelschläfer, wie manche das können. Das kann ich auch nicht so gut.
Ja, also ich will den Tag nicht vorm Abend loben. Wir müssen ja jetzt erstmal noch mit einer auch noch viel schrottigeren Airline wieder zurückfliegen von Stansted aus. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, weil ich nicht verklagt werden will, aber
das sind die Albatros Airlines, nur falls ihr euch das jetzt fragt.
Jetzt gibt es die nachher wirklich. Ja. Und dann gucken wir mal, wie mein komplettes Resümee ist, wenn wir dann wieder gelandet sind, hoffentlich. Ich klopfe auf meinen Holzkopf.
Ich habe das Gefühl, dass Diana das auch sehr gut meistern wird, weil sie hat das auch schon ganz mutig auf dem Hinflug gemeistert und deswegen wird das, glaube ich, auf dem Rückflug auch klappen. Ich bin positiv davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall sicher wieder in Köln-Bonn landen werden. Aber jetzt starten wir vielleicht mal ein bisschen, was wir denn so erlebt haben. Also wir sind am Donnerstag angekommen, nicht, dass der Tag jetzt so die große Rolle spielen würde, aber ich muss das so ein bisschen für mich machen, weil ich diesen Plan so ein bisschen versucht habe, nochmal aufzuschreiben, was haben wir so erlebt. Also wir haben ins Hotel eingecheckt und sind dann auch schon relativ zügig schon wieder zurück in die Stadt gefahren. Weil Diani uns rausgesucht hatte, dass es einen Evening Walk gibt. Ein Evening Walk, in dem man schon einige der großen Highlights von London auch sehen kann. Also wir sind an der Station ausgestiegen, Westminster, glaube ich, hieß die. Mhm. Und an dieser Station kam man raus und das war unsere erste Überraschung. Vorher gab es aber noch was bei Greggs, übrigens eine Backkette, die wir euch nur empfehlen können. Und besagte Freundin und ich planen schon, die nach Deutschland zu bringen. Also vielleicht könnt ihr das bald auch in Deutschland genießen. kam man auf jeden Fall ein paar Treppen hoch und man stand direkt vor dem schon abendlich erleuchteten Big Ben und das war schon so ein richtiges Highlight, ein richtig erstes großes Highlight direkt, ne?
Ja, ist einer meiner liebsten Momente, glaube ich, einfach diese Überraschung aus der U-Bahn-Station rauszukommen, also ja gerade erst in London angekommen, eingecheckt, in die Innenstadt gefahren, man kommt aus der U-Bahn-Station raus, die U-Bahn-Station hieß halt Westminster, also habe ich erstmal nur erwartet, Westminster Abbey zu sehen, genau, wobei ich gar nicht so richtig wusste, was ich da mir vorstellen sollte, obwohl ich Westminster Abbey auch schon oft gesehen habe. Ja. Und ich glaube auch, wenn im Zusammenhang mit so Royal-Sachen hat man die Kirche, ist das, ne? Ja. Auch schon relativ häufig, zumindest von innen gesehen, also im Fernsehen. Aber wir kamen halt aus der U-Bahn-Station raus und Sternenhimmel und vor uns der Big Ben. Super schön beleuchtet. Das war natürlich total trubelig, aber das war so ein schöner Anblick und ein geiler Kick-off für den Sightseeing-Trip, den wir dann gemacht haben. Das war da kleiner Dank an unsere Freundin Katha, die hat mir ihre Dinge, die man in London machen kann, Google Maps Liste geschickt. Mhm. Und da hatten wir uns so ein bisschen von inspirieren lassen und sind dann halt auf diesen Walk gegangen, den ich auch tatsächlich mit Katha schon mal zusammen gemacht habe, aber am Tag. Man läuft eben über die Brücke, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, vielleicht Westminster Bridge oder so, auf jeden Fall vorm Big Ben gibt es eine Brücke. Man läuft hier rüber auf die andere Seite. Und dann läuft man eigentlich die ganze Zeit entlang des River Thames, also der Themse entlang, läuft man an verschiedensten Dingen vorbei und kann sich da ein bisschen was angucken. Die Skyline sieht man schön. Was hat man noch so gesehen, Julius?
Das London Eye hat man auf jeden Fall, da sind wir direkt dran vorbeigelaufen. Ich meinte noch so zu Diani, ja, das ist ja nicht viel größer als das beim Schokoladenmuseum, ne, das Riesenrad, aber wenn man davor steht, ist es wirklich ein bombastisches Ding. Allein die Kabinen sind so groß, ich weiß gar nicht, ob da 10 Leute ungefähr wahrscheinlich in eine Kabine reinpassen. Drehte sich noch so ganz leicht, als wir da waren, aber es war schon insgesamt, war es schon geschlossen, also wir konnten nicht mehr damit fahren, das haben wir dann nicht ausprobiert. Diani hat dann aber coolerweise so gemacht, dass sie direkt die erste Fish and Chips Bude dann sich ausgeguckt hatte und dann haben wir das auch schon mal ausprobiert. Ich habe dann zum ersten Mal Pommes mit diesem Essig gegessen. Hat mich nicht ganz so abgeholt, aber ich habe schon öfter in anderen Folgen ja auch über Pommes philosophiert. Ihr wisst ja, mich holen die kleinen dünnen Pommes mehr ab als diese dicken Pommes mit dem zu viel, sage ich mal, Kartoffelbrei noch drin. Um das mal so vielleicht zu verstehen, was ich meine. Das ist ähnlich wie bei belgischen Pommes, die sind ja auch so dick und breit und Holland gibt es auch diese Art von Pommes und hier eben auch.
Ja, also Fish and Chips war es ja leider nicht.
Ja, ne? Es war eine Fish and Chips Bude, genau. Du hast ja die Pommes geholt. Genau,
dafür reichte der Hunger Junge dann leider nicht, aber ich fand auch, die waren mittelmäßig, aber es war cool, mal wieder diesen Malzessig, den die Engländer ja sich auf die Pommes drauf machen, dieser dunkle in der roten Flasche, beziehungsweise da war es eine andere Marke, aber ich, auf jeden Fall muss ich irgendwie, wenn ich wieder in Deutschland bin, mir mal diesen Essig irgendwo bestellen, bei irgendeinem English Shop oder irgendwie so. Ja. Man kommt wirklich sehr schlecht dran in Deutschland, weil das einfach noch nicht hier rüber geschwappt ist, aber es ist wirklich köstlich. Und ja, genau, dann sind wir ja an noch so Karussells vorbeigekommen, genau, besagten Fressbuden. Irgendwann kommt man auch so Richtung Borough Market. Mhm. Das ist ein, ja, wie so ein Foodmarkt, aber mit auch so Ständen, die so richtige Buden haben, die da immer sind. Da gibt's auch ganz viele ja berühmte, ja, ich will jetzt nicht Fressbuden sagen, weil das sind einfach wirklich eigentlich kleine Lädchen, wo man sich einfach was bestellen kann. Ich glaube auch für einen ordentlichen Preis. Und ich glaube, eins zum Beispiel ist so eine Metzgerei, die heißt Ginger Pig, glaube ich. Mhm. Und da kann man angeblich, habe ich noch nicht ausprobiert, die besten Sausage Rolls von England essen. Okay. Also ja, da gibt's alles Mögliche. Auch da war ich schon mal. Wir haben jetzt natürlich, waren wir auf einem abendlichen Spaziergang und deswegen hatten die Buden nicht mehr auf. Wenn ihr da mal vorbeikommt am Borough Market, auch direkt an der Themse im Prinzip, dann geht da auf jeden Fall mal ein bisschen durch. Guckt euch mal die verschiedenen Dinge an, die man da erwerben kann. Hauptsächlich halt Lebensmittel, ich glaube auch ein paar andere Sachen. Yeah. Und ja, vielleicht probiert ihr euch da mal durch. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein etwas coolerer Streetfood-Markt, aber ja, eben nicht so Pop-Up-mäßig, sondern das ist da ganz fest installiert.
Mhm. Genau, und dann hatten wir noch das, das hattest du uns ja auch erzählt, da warst du ja auch mit Katha, glaube ich, schon mal, ne, in diesem Borough Market, war die da, glaube ich, unterwegs. Ne? Deswegen hattest du uns ja auch da, du konntest uns auch auf jeden Fall sehr, sehr professionell, sage ich mal, durchführen, weil du die Sachen halt schon mal kanntest und das war für uns beide, also für unsere Freundin und für mich natürlich sehr dankbar, weil wir konnten dann entspannt hinter dir her spazieren und du wusstest auf jeden Fall schon, was abgeht. Für dich auch, glaube ich, ein Highlight war dann natürlich noch das Globe Theater von Shakespeare. Es ist nachgebaut natürlich, also ihr dürft nicht denken, falls ihr noch nicht in London wart, viele werden von euch schon wahrscheinlich schon da gewesen sein, aber dass das noch das alte ist, ist nicht der Fall, aber es wurde dem nachempfunden auf jeden Fall, also wo Shakespeares Stücke damals aufgeführt worden sind und auch wahrscheinlich noch von anderen, aber vor allem von Shakespeare ist dafür bekannt, dass da die Stücke von ihm aufgeführt wurden im Globe Theater.
Ja, genau. Also nicht nur aufgeführt, sondern auch zu seiner Zeit aufgeführt. Genau, ne? Der hat dort eben auch mit den Schauspielern zusammen, meine ich, einfach seine Stücke geprobt und abgeändert noch. Ich glaube, restauriert kann man sagen, ist das?
Ich habe, glaube ich, gehört, dass das Original tatsächlich nicht mehr steht, weil es gab ja auch den großen Brand in London 1666 und ich glaube, deswegen sind diese Sachen einfach im Original nicht mehr erhalten. Ich glaube, das ist einfach nur der Standort, an dem man sagt, da hat es früher mal gestanden, dieses Globe Theater. Aber es ist nicht mehr der Fall, dass es noch das irgendwie Grundmauern oder so dessen noch übrig sind. Das habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Sollte ich mich da natürlich vertun, wie immer, schreibt uns gerne, wenn ihr es wisst oder wenn ihr sogar schon mal drin wart, weil wir konnten leider nicht mehr reingehen, weil es hat an dem Abend schon zu. Hat dem Ganzen aber gar keinen Abbruch getan, denn dann kam auch wirklich ein riesiges Highlight noch auf uns zu. Ganz, ganz groß erleuchtet. Ich meine jetzt nicht das Schlachtschiffmuseum, was wir auch noch gesehen haben auf der Themse, sondern ich meine natürlich die Tower Bridge. Und da muss ich sagen, ich war ja vorher noch nie in London, das zu sehen, dieses berühmte Bauwerk und gegenüber auch noch den Tower zu sehen, der ja auch sehr berühmt ist, also das Gefängnis, das ehemalige Gefängnis von London. Diese beiden Gebäude auch nebeneinander direkt zu sehen, das war schon beeindruckend. Also weil man es ja wirklich aus so vielen Filmen, genauso wie den Big Ben natürlich auch, aber aus so vielen Filmen und Serien, und wir haben das House of Parliament jetzt auch gar nicht genannt, dass der Big Ben ist ja am House of Parliament zum Beispiel auch dran. Das war schon eine dolle Nummer, das einfach mal zu sehen, weil das einfach, ich liebe es, so Sachen zu sehen, die halt so, so berühmt sind, ne? Die jeder schon mal gesehen hat, auf jeden Fall im Fernsehen und die vor mir auch schon tausende Leute schon leicht gesehen haben. Also es war ein echtes Highlight, das war richtig toll und hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja, ich fand es auch noch, also ich weiß gar nicht, warum ich das so spannend finde, aber es gibt auch noch eine Brücke dort, die heißt Millennium Bridge. Stimmt, ja. Das ist nur für Fußgänger, ich glaube auch keine Fahrradfahrer und ich finde die Brücke jetzt wirklich nicht besonders schön, die ist halt einfach so Millennium-Style, ein bisschen moderner gebaut. Ganz schmale Brücke im Prinzip, sehr modern, eher im Vergleich zu den vielen anderen schönen Brücken in London hässlich, aber Fans von Harry Potter kennen diese Brücke, die Death Eater, Todesser auf Deutsch, fliegen daran vorbei. Ja, stimmt, und ich glaube, dann kommt da ein riesiger Wind auf oder sowas und diese Brücke wird, glaube ich, so ein bisschen hin und her geschaukelt. So ist es zumindest in meiner Erinnerung. Ob das wirklich stimmt, guckt es selbst nochmal nach. Aber apropos Harry Potter, das ist natürlich auch total präsent in der Stadt. Neben aktuell auch Paddington, weil der neue Film rauskommt. Ja. Und man kann auch überall Harry Potter geführte Touren machen, die Sets besuchen, aber meiner Meinung nach kann man auf jeden Fall machen, wenn man Fan ist. Ich könnte es mir sogar auch vorstellen, das eines Tages mal zu machen. Einfach um vielleicht auch an der einen oder anderen nachempfundenen Drehlocation oder tatsächlichen Drehlocation vorbeizukommen. Aber die Gassen erinnern einen sowieso schon sehr an, ich weiß nicht, Winkelgasse oder so, da wo Harry Potter einkaufen geht und so. Das sieht schon alles sehr, sehr, man sieht einfach, dass es sehr London inspiriert alles ist.
Ja. Also ich habe ja mit Harry Potter, wie du weißt, gar nichts am Hut. Ich habe zwar die ersten 4 Bücher gelesen, wie ich immer wieder gerne erzähle, aber ich habe ja ungefähr nichts gemerkt, außer dass der unter der Treppe im Schrank wohnt oder sowas im ersten Buch. Sonst weiß ich gar nichts mehr. Aber selbst als du es so ein bisschen jetzt wieder erzählt hast und auch unterwegs auch erzählt hast, so ein bisschen habe ich dann doch so ein Gefühl dafür bekommen, weil London ist einfach eine Stadt, die gibt halt 1000 Geschichten her, ne? Und da passt das mit so einem Zauberlehrling natürlich auch sehr gut. Und solche Gassen sind wir auch durchschritten. Und das war natürlich irgendwie auch, konnte man das trotzdem so ein bisschen wahrnehmen. Was ich noch sagen wollte zu dem Evening Walk, was sehr schön fand, war auch diese ganze Live-Musik. Also es fing ja an mit jemandem, der halt von Bon Jovi Living on a Prayer beispielsweise spielte. Dann gab es eine Surfband, die spielten da am Ufer. Und dann noch eine Rockband, die mit Guns N' Roses dann aufwartete. Und
zwischendrin auch noch jemand, der Violine spielte.
Ja, stimmt, den gab es auch noch einfach in so einem U-Bahn-Tunnel war der noch drin, ne? In so einem kleinen Tunnel, durch den wir gegangen sind. Also total herrlich, was da einem alles geboten wird. Ein Skatepark gab es auch mittendrin. Also geht da wirklich lang, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde ich sagen, ist eine unserer ersten Empfehlungen, macht richtig Bock. Und ihr könnt dann quasi auch auf der, wenn ihr über die Tower Bridge einmal rüber geht, auf die andere Seite wieder und dann euch den Tower von London noch angucken, von außen angucken könnt. Der war schon geschlossen, wir waren jetzt nicht da drin. Da ist auch direkt wieder eine Haltestelle und zu der, wenn ihr unser Hotel auswählen würdet, kommt ihr dann auch wieder direkt nach Putney zurück. Also man ist auch immer gut angebunden. Was man aber hier schon mal sagen kann, kalkuliert auf jeden Fall ein, und das haben wir auch an Tag 2 so gemacht, dass man doch relativ lange immer mit der Tube und dem Bus unterwegs ist, weil es doch sehr viel Verkehr ist. Deswegen haben wir es am zweiten Tag nämlich so gemacht, da hat Diana uns auch wieder eine richtig schöne Route nämlich rausgesucht, weil sie meinte, ich habe richtig Bock auf Parks, Leute, habt ihr auch Bock auf Parks? Und dann höre ich diese ganzen Namen, ich lese euch nur mal vor, Kensington Park mit dem Kensington Palace drin, der berühmte Hyde Park, an dessen Ende man zum Buckingham Palace kommt, die sind wir alle durchlaufen dann am zweiten Tag, aber vorher haben wir, und das kann ich an dieser Stelle glaube ich auch empfehlen, im Lodge Hotel noch ordentlich gefrühstückt, wir haben uns auch wirklich alle drei nach ein bisschen Vitaminen auch direkt das typisch englische Breakfast dann gegönnt, also Bohnen, Bacon, Würstchen, Kartoffelecken, diese klassische angebratene Tomate, diese halbe, die es dazu immer gibt. Das Einzige, was es nicht gab, war die Blutwurst. Die gab es jetzt leider nicht dazu. Die hätte ich mal gerne probiert.
Black Pudding,
genau. Aber so gestärkt konnte man auf jeden Fall auch diese ganzen wunderschönen Parks durchschreiten. Und ich fand es einfach nur enorm, wie berühmt das alles ist, ne? Also man kommt dann in den Kensington Park rein und da ist dann das Kensington Palace mit der Gedächtnisstatue für Lady Diana zum Beispiel. Und ein wunderschöner Park mit grauen Eichhörnchen. Graue Eichhörnchen habe ich auch noch nie gesehen, Call Me a Bauer. aber es war einfach wunderschön, hat richtig Bock gemacht, da durchzulaufen. Und da sind wir dann den ganzen Vormittag mehr oder weniger durchspaziert, ne?
Ja, das war richtig schön. Also man kann quasi einmal geradeaus durch 4 aneinander anschließende Parks laufen. Genau, Kensington Garden ist dann der erste, wo der Kensington Palace drinsteht. Danach kommt der Hyde Park, der ja auch sehr bekannt ist mit dem Buckingham Palace am Ende. Beziehungsweise irgendwann kommt noch der Green Park und hinterm Buckingham Palace kommt dann noch der St. James's Park. Stimmt, den haben wir dann, glaube ich, nicht mehr geschafft. Ja. Das war dann einfach ein bisschen sehr viel. Genau. Waren ganz schön lange unterwegs, aber es hat wirklich Bock gemacht. Ich glaube, im Frühjahr, wenn da richtig die Blumen blühen, ist es vielleicht sogar noch mal ein Ticken schöner, aber auch jetzt das herbstliche Laub und so. Das war schon schön, die Vogelarten, die dort herumfliegen, die man jetzt so nicht in Deutschland hat, die ich natürlich jetzt auch nicht benennen kann, aber sehr interessante Vögel. Genau, und sehr viele Möwen, vor denen man sich in Acht nehmen muss.
Genau, und wenn ihr da was esst, wir waren auch in einem Café im Hyde Park, ich habe den Namen jetzt nicht gemerkt, aber da gibt es sehr viele Cafés. Wir saßen an einem und neben uns am Nachbartisch waren Leute und die hatten wirklich gerade fertig gegessen und der Mann brachte gerade den einen Teller weg. Dann stürzten sich die ganzen Vögel auf die Reste quasi, während die Frau dann auch saß und die saßen da so ungefähr auf der Schulter und überall. Also da kleiner Tipp, passt auf die Vögel auf. Die wissen also genau, wann ihr fertig seid mit dem Essen. Dann holen die sich wirklich den letzten Krümel und es ist dann wirklich so eine Mischmasch aus Spatzen, Tauben, Möwen, alles, was da eben so rumflattert. Das fand ich richtig cool. Und noch ein zweiter Tipp, wenn ihr in den Parks unterwegs seid, passt ein bisschen auf, was die Radfahrer angeht, denn die fahren da wirklich auch Highspeed und teilweise muss man echt gucken, auf welchem Weg man da gerade geht, ob das jetzt ein geteilter Weg zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern ist oder ein Weg, der wirklich nur für Fußgänger ist, wo aber dann trotzdem einem nochmal ein Fahrradfahrer plötzlich mittel vor die Füße fährt. Also da nur so ein bisschen Obacht, wenn ihr euch so wie wir in die niedlichen grauen Eichhörnchen gerade verliebt, passt da ein bisschen auf.
Und die Jogger, die fand ich auch ein bisschen belastend. Stimmt, London ist auf jeden Fall eine Stadt der Jogger und die Leute, die scheren sich auch nicht drum, dass sie da in diesen sehr, sehr lauten, viel befahrenen, abgasverpesteten Straßen entlang joggen. Die kennen da nichts. Die machen das einfach. Auch, dass die Gehwege schmal sind und die Autos rasen hier alle wie bekloppt. Ja. Also, dass man nicht schon 3 Autounfälle und also Fußgänger werden umgenietet miterlebt hat hier, ist wirklich ein Wunder, finde ich. Aber irgendwie klappt es ja dann doch immer. Und auf jeden Fall finde ich die Jogger sollen die alles natürlich machen, aber ich freue mich für die, aber ich finde es teilweise doch schon ein bisschen nervig, weil die rennen einem dann halt so halb über den Haufen, atmen einem dann nochmal so schnell keuchend ins Gesicht.
Ja, das ist ein bisschen anstrengend, das stimmt. Andererseits, man muss ja eben auch gucken, wo macht man hier so überhaupt Sport? Ich glaube, das ist in dieser Stadt auch ein bisschen schwierig für alle, weil diese Stadt ist einfach so groß. Du hast es uns gestern ja nochmal gesagt, insgesamt in der City, wie man so schön sagt, wohnen über 2 Millionen Leute und in Gesamt-London wohnen ja irgendwie 13 Millionen knapp oder so. Also das ist hier auch alles sehr vollgepackt. Genau, nachdem wir dann auch am Buckingham Palace waren, was ich auch total schön fand und wo wir auch alle drei gesagt haben, da müssen wir auch unbedingt mal eine Führung machen. Also vielleicht hört ihr auch schon so ein bisschen raus, die drei werden zurückkehren. Die haben richtig Bock auf London, es ist auch einfach richtig cool hier. Waren wir noch am Trafalgar Square, haben uns noch die Statue von Lord Nelson da angeguckt, Admiral Nelson, so ist es richtig angeguckt, einem berühmten Flottenkapitän der englischen Navy, der da denen da gedacht wird, neben ganz vielen anderen Generals, die da überall so ihre eigenen Statuen quasi haben und er ist, glaube ich, so der größte von allen, deswegen hat er auch die größte Statue. Haben wir uns dann in einem Café niedergelassen, haben dann den ersten Londoner Regen auch so damit überbrückt, wir haben die ganze Zeit gedacht, ob es wohl mal regnet. Diana war noch in einem Souvenirladen, hat völlig überteuerte Gummibärchen erstanden, für 14 Pfund waren das, glaube ich.
Ja, ich kann es ja sagen, weil die beiden hören eh nicht diesen Podcast, für meinen Bruder und seine Frau schon mal Weihnachtsgeschenke shoppen. Die beiden sind große Harry Potter Fans und dort war eben so ein schlimmer Touristen-Harry Potter Laden und ich habe, es drängte sich jeder da drin, es war sehr unangenehm da drin zu sein und ich habe gedacht, was kann ich denen mitbringen, nur eine Kleinigkeit schon mal für Weihnachten. Ah ja, da gibt es Bertie Bott's Bohnen, das ist irgendwie so ein Ding, quasi Jelly Beans, ne, mit verschiedenen Geschmäckern, gab es ein kleines Tütchen und noch diese Schokoladenfrösche, auch bekannt aus dem ersten Teil. Und dann habe ich gedacht, komm, die beiden nehme ich jetzt mal mit. Wird schon teuer sein, aber was soll es jetzt kosten? Ja, der Frosch hat, glaube ich, 6 Pfund gekostet. Die Jelly Beans, kleine Tüte, wie gesagt, 8 Pfund. Ja, da war ich einfach 14 Pfund los. Ich habe kurz geschluckt und habe gedacht, am liebsten würde ich es direkt wieder umtauschen. Aber naja, jetzt kann ich den beiden zumindest erzählen, ich habe es direkt aus London mitgebracht.
Ja, es ist ein echtes Mitbringsel. Also die beiden sollten es dann auch zu schätzen wissen. Und schön langsam Essen auf jeden Fall, noch ein Tipp von mir an der Stelle. Ja, und dann sind wir zum Piccadilly Circus, sind ein bisschen Bus zwischendurch gefahren, was auch wirklich Bock macht in London, muss man sagen, wenn es nicht nur im Stop and Go steht. Und dann kam ein echtes Highlight. Diana hatte uns die Karten, also wir haben eigentlich nur Highlights gehabt, aber das war nochmal ein echtes Highlight da drin, Karten besorgt für das Musical Book of Mormon. Und ich sag schon mal so, wir waren im West End, war das, ne? Das war das, also der Stadtteil ist, glaube ich, West End, wo die ganzen Musicals aufgeführt werden. Da gibt es wirklich alle möglichen Musicals. Wicked ist dabei, ich habe auch gesehen, es gibt auch ein Mrs. Doubtfire Musical, was ich lustig finde. Anscheinend gibt es auch ein Stranger Things Musical demnächst. Es gibt halt tausende Musicals. Du hattest ja auch schon mal Musicals gesehen. Ich glaube, Wicked hattest du auch schon mal gesehen. Aber Book of Mormon, ich saß neben Diana und ihr müsst euch das vorstellen, Diana lief wirklich das Rotz und Wasser aus dem Gesicht, weil die so viel gelacht hat darüber. Und deswegen laber ich gar nicht weiter. Diana wird euch kurz erzählen, in was es um Book of Mormon ging, weil ich habe mich auch wirklich Schrott gelacht. Großartig, großartig.
Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber es reicht eigentlich schon fast zu sagen, Book of Mormon ist ein Musical, das von den Machern von South Park gemacht wurde. Ihr solltet den South Park Humor gut finden, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal sehr gut beraten. Und es geht um zwei Mormonen-Missionare sozusagen, die, ja, ich will noch gar nicht so viel verraten. Ich weiß, die quasi ihren ersten Job erwarten. Die sind quasi mit der Ausbildung fertig und werden dann auf Mission wohin geschickt. Ich will eigentlich noch nicht mal verraten, wohin sie geschickt werden, weil das alleine ist schon eine Überraschung. Und dann wird es einfach nur ganz politisch interessant. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon politisch inkorrekt sagen kann, weil ich fand die Message des Musicals am Ende halt trotzdem sehr, sehr gut. Ja. Das Musical nimmt halt die Mormonen an sich etwas auf die Schippe, ne? Genau. Ich glaube, die Macher haben halt gesagt, es ist eigentlich auch eine sozusagen eine Ode ans Mormonentum gemacht von zwei Atheisten. Mhm. Und also zum Beispiel ein Song hieß Fuck You God, mehr oder minder. Und ich als Atheist konnte mich damit auch sehr gut identifizieren, diese Sichtweise auf Religion insgesamt. Es geht ja nicht im Prinzip nur um Mormonen, aber Mormonen als Beispiel für dafür, wie interessant, will ich es jetzt mal sagen, doch die Inhalte verschiedener Bibeln sind. Und bei den Mormonen ist das natürlich irgendwie nochmal ein bisschen witziger, ne, weil die halt einfach glauben, dass es einen dritten Teil der Bibel gibt und den hat jemand gefunden namens Joseph Smith, also ein Amerikaner. Genau. Im Musical wird dann auch gesagt, nein, unser Jesus ist Amerikaner, ein richtiger amerikanischer Boy, nicht so wie bei den anderen, wo der immer aus dem Nahen Osten kommt. Nein, unser Jesus ist Amerikaner und all diese Sachen, das fand ich schon wirklich sehr, sehr witzig und ich kann eben jetzt nicht, ich will einfach euch ermutigen, wenn dieser South Park Humor euer Humor ist, guckt euch das Musical an, recherchiert auf gar keinen Fall vorher, worum es geht, weil
habe ich auch nicht gemacht.
Ja. Ich hatte mir schon so ein bisschen gedacht, dass es ein bisschen derber werden kann, aber es startete erstmal ganz mellow und als sie dann eben an dem Ort ihrer Bestimmung ankamen und ihre Missionarsarbeit aufnehmen wollten, da wurde es dann auf einmal richtig derbe und ich habe mich so erschrocken über die Derbheit des Humors, über dieses In-Your-Face- Ding, was einen dann da erwartet hat, dass ich wirklich, das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, zwei kleine Tropfen Pipi in meine Hose gemacht habe vor lauter Lachen. Ich habe wirklich geweint vor Lachen. Also wirklich, es hat mich wirklich, ich habe mir auch gedacht, ich kriege gleich keine Luft mehr und wenn das jetzt so weitergeht, dann muss ich irgendwann auch den Raum verlassen, weil es war einfach zu viel so, ne? Es war einfach total krass. Ich habe mich einfach, ich kann es nicht genug loben. Es war ich glaube, das beste Musical, das ich je gesehen habe.
Es war wirklich großartig, auch von mir auch die Schauspieler grandios, wie die gesungen haben. Also die beiden Schauspieler, ich weiß leider nicht eure Namen, aber Elder Price und Elder Cunningham, die beiden Hauptdarsteller quasi, großartig, aber wirklich alle waren großartig. Ich habe auch, ich sag auch nichts weiter zu der Handlung, aber es gibt wirklich Momente, ich konnte nicht mehr. Ich hatte beide Hände im Gesicht, ich weiß nicht, wann ich mal das letzte Mal so gelacht habe bei Sachen so, weil es ist eigentlich auch manchmal ein bisschen schwer, mich abzuholen, aber das hat mich voll abgeholt, ich sag jetzt nicht was. Aber wenn ihr das Book of Mormon schon geguckt habt oder es demnächst euch auch mal anguckt, dann schreibt uns auch gerne mal, wie ihr es fand. Aber ich sag mal, ich bewerte ja immer gerne Sachen und wirklich 5 von 5 Sternen. Das ist der absolute Hammer, dieses Musical. Danke, Diana, auch, dass du gesagt hast, ey, da müssen wir reingehen. Freundin von uns hat das schon mal gesehen. Tatsächlich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal sogar schon gesehen und sie meinte wirklich, sie fand es wieder großartig. Sie hat es wieder total geliebt und auch sie saß wirklich tränend lachend neben uns und es war einfach nur herrlich, ein ganz toller Ausflug, auf jeden Fall.
Ja, genau. Also 5 von 5 Sternen. Eventuell könnte man empfehlen, dass man doch des Englischen recht gut mächtig sein sollte. Ja. Sonst ist es, glaube ich, ein bisschen too much.
Ja, auf jeden Fall. Aber man versteht auf jeden Fall sehr gut. Es ist nicht wie in einem amerikanischen Film, wo man die Leute manchmal Wörter verschlucken. Man kann doch alles sehr gut verstehen, wenn man dann auch die Vokabeln kennt. Das muss natürlich vorausgesetzt gesagt werden. Aber auch wenn das, muss ich auch dazu sagen, Im Original auf jeden Fall gucken. Ich habe von der Freundin meinte, sie hat das auch auf Deutsch gesehen und das macht gar keinen Sinn. Deswegen guckt es euch nicht auf Deutsch
nein,
gesehen.
Nein. Sie hat das nicht auf Deutsch so, gesehen. Ich glaube
in Deutschland ehrlich, gesehen, ne?
Ja. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass es das Musical auf Deutsch gibt. Ah, okay. Die waren einmal in Deutschland auf Tour und sie hat es dann, glaube ich, im Musical Dome in Köln gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es war trotzdem noch auf Englisch.
Ah, okay, alles klar. Dann nehme ich das wieder zurück. Ja, das war auf jeden Fall ein wunderbarer Abschluss dieses Tages. Danach gab es wieder eine bisschen längere Bustour, aber über die muss man jetzt nicht so viel erzählen. Die führte einfach mal wieder durch das Stop-and-Go London, durch das Nächtliche in diesem Fall. Am dritten Tag haben wir dann wieder mal Englisch gefrühstückt. Das war auch wieder mal sehr, sehr gut. Auch da wieder 15 Pfund kostet übrigens hier das Frühstück, das wollte ich noch erwähnen. Also wenn ihr das Frühstück hier dazu bucht, wenn ihr in dieses Hotel kommt, es kostet 15 Pfund pro Frühstück. Könnt ihr auch abends immer einfach in der Rezeption Bescheid sagen, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Also ist auch ganz, gar kein Problem. Dann sind wir mit einem Boot gefahren, was auch sehr schön war. Mit dem Uber-Boot sind wir dann auch wieder zurück Richtung Tower Bridge gefahren. Das war auch eine richtig schöne Fahrt, weil man auch mal wieder einiges von der Stadt gesehen hat. Man echt auch einige Stadtteile mal so vom Wasser aus sehen konnte. Chelsea war dabei. Dann gab es irgendeinen Stadtteil, wie hieß der nochmal? Piculum oder so ähnlich?
Pimlico.
Pimlico, genau, den hat man auch gesehen. Battersea war noch dabei. Battersea, sage ich aber, wie Butter. Nein, Battersea war dabei. Und das Interessante ist da immer, die Brücken heißen auch immer so wie die Stadtteile. Hunderte von Brücken durchfährt man ja in London und da wusste man immer ungefähr, in welchem Stadtteil man sich gerade befand. Das war auf jeden Fall sehr schön. Dann sind wir also quasi wieder zurück zur Tower Bridge mehr oder weniger gefahren, beziehungsweise in dem Fall war es die London Bridge, ne, wo wir dann ausgestiegen sind. Bisschen so, die Engländer könnten ein bisschen dafür sorgen, dass vielleicht die Themse ein bisschen weniger müffelt zwischendrin, ne, das muss man schon so ein bisschen sagen, also teilweise war ein bisschen harter Klogeruch in der Themse im Moment, hat uns aber nicht davon abgehalten, die Bootsfahrt zu genießen, also die hat auf jeden Fall Bock gemacht. Die kostet auch so ungefähr um die 15 Pfund, falls euch das interessiert, aber da kleiner Tipp, man holt sich ja hier eine sogenannte Oyster Card, mit der man alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann. Für das Uberboot könnt ihr auch die Oyster Card, also wenn ihr euch eine Oyster Card holt, das ist so eine Plastikkarte, die könnt ihr am Flughafen Heathrow beispielsweise direkt auch aufladen mit so und so viel Pfund, wie ihr wollt. Und dann checkt ihr das immer ab in den jeweiligen Tubes, müsst ihr dann durch so einen Schalter durchgehen und da könnt ihr das Ganze dann auch, wird dann immer euch Geld abgebucht, aber auch das ist recht human. Ich habe immer wieder drauf geguckt, also es bewegt sich so im 2 bis 4 Pfund Bereich für so Fahrten. Das ist vollkommen okay, aber genau für dieses Uberboot könnt ihr euch eben auch die Oyster Card verwenden.
Vielleicht als kleinen Richtwert, ich habe mir 35 Pfund am Donnerstag auf die Oyster Card raufgeladen. Wir haben die auch ordentlich benutzt und ich würde sagen, ich habe jetzt immer noch vielleicht 14 Pfund übrig. Mhm. Heute legen wir natürlich einen sehr, sehr langen Weg bis nach Stansted zurück. Ungefähr 2 Stunden dauert das. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das auch recht teuer wird. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich insgesamt jetzt noch mit meinem Geld hinkomme, aber für 4 Tage Pi mal Daumen, 35 Pfund ist schon ganz okay. Mhm.
Ja, ich habe auch immer noch was drauf. Ich habe 30 Pfund draufgeladen. Ich habe irgendwie jetzt noch 9 Pfund, 25 Pence. Mal gucken, ob das noch hält. Sonst muss ich noch ein bisschen was draufknallen. Aber das wollte ich noch sagen, ab 5 Pfund geht's los. Also ab 5 Pfund könnt ihr auch aufladen. Also vielleicht auch interessant für so Strecken, nur noch so einen Flughafentransfer hinter sich zu bringen. Dann sind wir ins British Museum. Wie war das im British Museum? Wir sind da hingekommen, es gab eine riesen Schlange, die einmal quasi die ganze Straße runterging. Wir hatten uns extra Zeittickets gebucht, also ich hatte die vorher gebucht, weil ich gelesen hatte, die braucht man, also der Eintritt generell ist frei, nur für Sonderausstellungen kostet der Geld, das will ich dazu sagen. Und wenn ihr einen Audioguide haben wollt, dann müsst ihr euch eine App runterladen und die kostet 4 Pfund 99 Pence, also fast 5 Pfund. Muss man sich überlegen, ob das was für einen ist oder nicht. Und dann standen wir da und haben wirklich kurz überlegt, oh, sollen wir jetzt die Zeit damit verbringen, in diese Schlange uns reinzustellen? Aber, welche Überraschung, es ging recht flott. Also wir waren wirklich einmal um den kompletten Block gewandert, haben uns dann dahingestellt, aber die Schlange bewegte sich und bewegte sich und nach 15 Minuten waren wir im British Museum drin.
Ja, so 20 würde ich sagen. Ja,
20 Minuten, aber, also ich sag mal, durch das Tor durch, wo man so das erste Mal kontrolliert wurde, ne?
Genau, da musste man noch durch so eine Security-Schlange, wurde kurz der Rucksack einmal beäugt, sehr oberflächlich und dann war man auch schon da drin und im British Museum war es dann aber auch so voll, wie man sich das anhand dieser Schlange vorstellen konnte.
Aber trotzdem, dadurch, dass es so weitläufig ist, konnte man sich viele Räume trotzdem sehr gediegen angucken. Was seht ihr im British Museum? Ihr seht von der römischen Geschichte, von der ägyptischen Geschichte, von der griechischen Geschichte, von chinesischer Geschichte, alles mögliche. Eben, wo überall das, ihr müsst euch vorstellen, das British Empire irgendwann sich ausgebreitet hat, haben verschiedene englische Forscher angefangen zu buddeln, Sachen zu kaufen und all diese Sachen wurden ins British Museum gebracht. Das Highlight, ich nenne jetzt nur ein Highlight, ist der Stein von Rosetta. Was ist der Stein von Rosetta? Der Stein von Rosetta hat uns im Prinzip ermöglicht, im 19. Jahrhundert die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Wurde gefunden von einem französischen Soldaten, per Zufall auch tatsächlich. Der Napoleon war damals in Ägypten auf dem Feldzug und hat dann, dann hat eben einer seiner Soldaten diesen Stein entdeckt und anhand dieses Steines, der in drei Sprachen ist, Altgriechisch ist nämlich die letzte Sprache, dann gibt es, es sind Hieroglyphen darauf, konnte er aufgrund der altgriechischen Sprache die Hieroglyphen entziffern und seitdem wissen wir, wie man Hieroglyphen liest. Also wirklich, also ich würde sagen, eine der Milestone- Funde, die wir Menschen so erbracht haben, uns eben diese ägyptische Welt auch überhaupt erschließen zu können und all die Wandmalereien und Sarkophag-Inschriften, Mumien gibt es da zum Beispiel auch ohne Ende, einfach so sich zu erschließen, was war der Totenkult, wie hat das alles funktioniert.
Genau, also die haben das geschafft, weil oben gibt es einen Text auf dem Stein, der ist in Hieroglyphen geschrieben, dann das Gebrauchsägyptisch, genau. Und dann darunter nochmal derselbe Text, auch ein drittes Mal in Altgriechisch. Das Altgriechische kannte man, das Gebrauchsägyptische hat man sich davon erschlossen und davon auch wiederum dann eben die Hieroglyphen. Da konnte man sehen, das Symbol plus das Symbol entspricht diesem Wort ja. In dem altgriechischen Text.
Genau. Wird natürlich ähnlich wie die Mona Lisa stark belagert, dieser Stein. Ich habe ein Foto gemacht, vielleicht kann ich das euch bei Instagram dann auch mal reinstellen. Ist eines der Highlights. Es gibt aber auch wirklich unglaublich, Lena sagt das immer, unglaublich schönes altes Zeug. Es gibt eine riesige riesige Kopfstatue noch von zum Beispiel Imhotep, einem der großen Pharaonen, von Ramses II. Also die großen, wirklich großen ägyptischen Pharaonen sind dort eben auch einfach mit ihren riesigen Statuen vertreten. Und es gibt auch viele, viele andere Highlights. Ihr könnt eine Stunde eine Tour angeblich machen. Wir haben es versucht mit den großen Highlights. War aber knapp, weil dieses Museum einfach so weitläufig ist. Und ich würde es, glaube ich, nochmal angucken, das British Museum, und dann mit so einer Führung einfach das machen, so anderthalb Stunden. Weil man dann, jetzt hatte man so ein First Impression, ne? Also man ein bisschen so ersten Eindruck des British Museums, aber um es nochmal vertiefend sich anzugucken, würde ich eine Führung machen.
Hätte auch verschiedene Tipps, wenn euch das British Museum interessiert. Kommt am besten ganz früh morgens, geht an einem Wochentag, nicht am Wochenende dahin, weil es ist, ich fand es unangenehm voll, ich fand es überall unangenehm voll, aber vor allen Dingen da, wo die Highlights waren, und ich finde, es hatte einfach was Ehrloses teilweise. Ja. Also mir hat das auch nicht gefallen, wie man da um die ohnehin schon, ich verwende das Wort nicht so gerne, aber in diesem Fall finde ich, passt das irgendwie teilweise problematisch herangeschafften Reliquien, was weiß ich, Sachen, die dort standen, wie man da rumstand, also zum Beispiel tatsächliche Mumien eingewickelt, tote Menschen, deren mumifizierte Körper, die in so einem Glaskasten sind und da drum ist einfach ein riesen Tohuwabohu, die Leute lachen, die Leute fotografieren die ganze Zeit, da denke ich mir so, glotz doch mal mit deinen verdammten eigenen Augen drauf, da werde ich wirklich wütend, und das hat mir auch, ich weiß nicht, ob man es mir angemerkt hat, aber ich hatte teilweise doch ein bisschen schlechte Laune auch da drin, ja. Weil ich das einfach ehrlos fand, einfach so gar nicht so andächtig an diese Sachen daran zu gehen, die ja teilweise auch geklaut sind. Das British Museum steht ja auch stark in der Kritik deswegen, weil das einfach ein Museum ist, das auf dieser, wie nennt man das, Imperialgeschichte beruht, auf dieser ganzen Kolonialgeschichte, genau das ist das, was ich sagen wollte. Die sind einfach dort in die Länder gegangen, haben teilweise einfach mitgenommen, was nicht niedernagelfest war, und manchmal wurden denen auch Sachen geschenkt, und ich glaube auch, die passen jetzt auch gut auf die Sachen auf und pflegen das gut und so weiter, aber trotzdem fand ich es teilweise ein bisschen krass, und ich glaube, zumindest wenn man mal morgens früh an einem Wochentag geht, vielleicht auf einen ollen Dienstag, dann ist es da nicht ganz so voll. Man kann sich die Sachen mal in Ruhe anschauen und ladet euch vielleicht die vom Museum angebotene App runter, die kostet allerdings Geld, dann könnt ihr...
Das ist das, was ich schon meinte, ne, mit den 5 Pfund, ne, die kostete 5 Pfund, die jetzt Audioguide-App, genau.
Ja. Genau, oder auf anderen Sprachen, glaube ich, kostete sie sogar 7 oder 8 genau. Pfund. Da könnt ihr euch dann eben quasi wie bei einem Audioguide über euer Handy mit Kopfhörer dann so verschiedene Sachen anhören. Das haben wir nicht ausprobiert. Oder, wie Julius schon sagte, macht da eine Führung oder bringt einfach sehr viel Zeit und Geduld mit, weil weil da kann man halt sich einfach sehr, sehr viele Dinge angucken. Ich fand es trotzdem einen coolen Programmpunkt. Mhm. Ich fand es auch super interessant. Ich muss auch sagen, also wenn ich das versucht habe auszublenden, was da für ein Tohuwabohu um uns rum war, gerade dieser Bereich mit den alten ägyptischen Artefakten und so und den ganzen Mumien und so, das fand ich schon alles sehr, sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr Bock habt auf so Geschichtssachen, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Eine Empfehlung ist es trotzdem und selbst wenn es euch nicht gefällt, ihr könnt euch damit trösten, der Eintritt ist frei, immerhin kostet das nichts. Danach sind wir wieder in den Bus gesprungen, ich gehe jetzt mal zum nächsten Programmpunkt weiter, weil das hatten wir an dem Tag uns auch noch vorgenommen. Eigentlich wollten wir es länger machen, hat dann aber alles, wie es immer so ist, man verschleppt ein wenig die Zeit und dann passiert es. Dann sind wir nach Kempten gefahren, ein ja sehr berühmter Stadtteil und waren so ein bisschen ausgehungert, ein bisschen vertrocknet durch die staubige Museumsluft und sind dann so ein bisschen erstmal da rumgelaufen, haben gesagt, ach, wo sollen wir jetzt was essen? Dann super viele Leute natürlich auf dem Samstag in diesem Kempten. Kempten müsst ihr euch vorstellen, ist so eine Stadt, die ist ein bisschen Subkultur, alternativ. Es gibt da auch wieder einen Markt. Ich lasse Diana das gleich erzählen, die kann das besser als ich. Und dann sind wir in einen Pub, aber der war total gemütlich. Das war das Lock Tavern, hieß die. Also das war eine Taverne, ein Pub, ne? Super schön Halloween-mäßig, wie überhaupt ganz viel in dieser Stadt geschmückt. Das fanden wir ja auch alle sehr toll. Und ja, da haben wir uns dann erstmal jeder zwei Pints gegönnt, weil man musste jetzt erstmal ein bisschen runterkommen, mal ein bisschen relaxen, die Energie sammeln und wo geht das besser als mit Bier. Deswegen haben wir damit gestartet und dann sind wir aber trotzdem, obwohl die Zeit schon recht weit vorangeschritten ist, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, hey, warum habt ihr euch nicht mehr Zeit gelassen? Ja, wir hatten noch eine Führung gebucht, für die wir wieder zurück mussten in die Stadt. Deswegen waren wir ein bisschen unter Zeitdruck, aber wir haben es noch geschafft, bisschen in den Kempten Market zu gehen, dort noch vegane oder vegetarische Burger zu essen und auch dort nochmal ein Bierchen zu trinken und so ein bisschen das Ganze auf sich wirken zu lassen. Ich muss aber nochmal hin auf jeden Fall, weil shoppingtechnisch habe ich da gar nichts geschafft.
Ja, genau, das war ein bisschen so der Punkt, den wir auf jeden Fall abarbeiten wollten oder abarbeiten klingt so nach Arbeit. Ja. Wir wollten auf jeden Fall alle auf den Kempten Market da ausgiebig stöbern. Da gibt es Kleidung, da gibt es Platten, da gibt es, ach, alles ist Schmuck, alles, was man sich vorstellen kann. Und es ist halt auch, dieser ganze Stadtteil ist auch sehr geprägt durch so Subkulturen. Ja. Man sieht da auch so richtige englische Punks noch. Unsere Freundin hat auch jemanden dort erkannt, den sie von TikTok anscheinend kannte.
Der Zombie-Punk oder so, ja.
Zombie-Punk, also wirklich ein Mann mit so ganz hohen Spikes, rot gefärbt oder grün gefärbt auf dem Kopf. Und der hatte sich einen, also quasi Schädel-Skelettknochen, also wie sagt man das, einen Schädelknochen, den
ja, quasi das, was unter unserer Haut ist, hat er sich tätowiert auf die Haut, ja, genau. Ja, genau,
also im Gesicht sah der halt aus, als ob der da quasi Schädelknochen hätte. Naja, auf jeden Fall, es ist auch alles sehr so punkig geprägt dort in diesem Stadtteil. Hat, glaube ich, auch wahrscheinlich eine sehr interessante Geschichte. Da kann man bestimmt ganz tolle Subkulturen, so Führungen machen, wo ja, man sich irgendwie die Street Art anguckt und die Geschichte des Stadtteils erzählen lässt. Und eben diese Camp Market besteht dann nochmal aus riesigen Hallen. Da wird kein Secondhand-Kram verkauft, das ist schon alles so von einfach Händlern, ist Neuware, aber halt sehr, sehr viel und eben einen großen Foodmarkt gibt es da eben auch. Den haben wir uns ja zumindest nochmal kurz angeguckt und dann ging es eben weiter Richtung St. Paul's Cathedral, wieder zurück in die Innenstadt. Wir hatten schon irgendwie so eine Kein-Bock-Laune, weil wir eigentlich jetzt schon so eine Bierlaune hatten eher.
Genau, wir waren noch ein bisschen angeheitert und hatten jetzt eigentlich eher Bock, in dieser Lock Tavern weiter abzuhängen, ne? Genau, ja, anstatt jetzt zurück zu dieser Führung zu gehen.
Ja, genau, aber wir hatten eben die Führung gebucht und bezahlt, war auch nicht so günstig. Es war eine Scary Stories Führung oder so, also Grusel London bei Nacht erkunden, Geistergeschichten und so weiter. Und ja, ich hatte es mir wirklich, muss ich sagen, ein bisschen anders vorgestellt, als dann letztendlich war.
Ja, definitiv. Interessant war, dass der Führer George, hieß er, er hat ein unglaubliches Organ und er brüllte wirklich sehr, sehr laut. Ne, jetzt nicht, also er brüllte niemanden an, aber er hatte wirklich ein sehr, sehr lautes Organ. Ich habe auch gesehen, er könnte Sänger einer Rockband sein mit dieser Stimme auf jeden Fall. Und der hat uns dann eben auch wieder zum Tower geführt, hat dort eine Geistergeschichte erzählt. Dann hat er zu einem Monument uns geführt, zu einer Säule, die errichtet wurde. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass 1666 ja London einen großen Brand erlebt hat, von dem sich auch nachts immer ein Geist, also früher stürzten sich leider Leute von dieser Säule in den Tod häufiger und dass es da eben einen Geist gibt, der sich dort in den Tod stürzt. Aber irgendwie, muss man sagen, holten uns diese Geistergeschichten nicht so richtig ab. es war nett, also er hat sich Mühe gegeben auf jeden Fall, er hat auch noch ein paar interessante Sachen gezeigt, zum Beispiel wie die Bank of England, ein Wahnsinnsgebäude auf jeden Fall, genau, oder die Börse, die alte Börse auf jeden Fall, genau, den Exchange Market, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, schon wieder große Gebäude, schon wieder eine ganz andere Ecke von London, aber dann haben wir uns noch eine Stunde tatsächlich abgeseilt und ja, haben dann einfach noch ein bisschen sind zurück nach Putney gefahren und haben hier einfach noch ein Bierchen getrunken, so kann man das glaube ich noch ein bisschen abrunden, den Abend, ne?
Genau, also die Storys des Guides, die waren für mich ein bisschen so arg an den Haaren herbeigezogen. Das hatte ich eher erwartet, weil es ging ja um Geistergeschichten, ja. Und ich glaube jetzt nicht per se an sowas, aber oder ich glaube gar nicht an sowas, aber es war halt so ein bisschen so, und wenn ihr hier mal nachts vorbeispaziert und ihr seht eine kopflose Frau vorbei, dann macht mal ein Foto oder irgendwie sowas. Und ich fand das irgendwie so undifferenziert, weil man hätte ja sagen können, dass das ist so der Urban Myth, das ist da ja, und daraus entstanden, ja, und so, und es ist an euch zu entscheiden, ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber man merkte ihm an, er glaubt ja selber nicht daran, ja, versucht uns das aber so zu verkaufen, als ob das real ist und keiner hat es ihm irgendwie so abgekauft.
Ja,
ne?
Genau, so muss man das Ganze zusammenfassen. Trotzdem war nicht schlecht, aber war vielleicht nicht das richtige Thema. Man hätte ein anderes Thema auswählen sollen. Wir sahen zum Beispiel auch Hexen am ersten Abend, erinnere ich mich noch dran, die auch so Führungen gemacht haben, tatsächlich wie Hexen ausstaffiert waren, die Damen dann auch. Das wäre vielleicht noch was anderes gewesen. Aber so war es auch nicht verkehrt, denn so konnte man nochmal in einen der coolen Supermärkte hier gehen und ein paar Bierchen kaufen. Und das ist ja auch nochmal der Plan für heute auf jeden Fall. Das werden wir heute auch nochmal machen. Aber wir werden heute auch noch ein großes englisches Highlight ja noch machen. Das ist das Sunday Roast, zu dem man einfach hingeht, wenn man Engländer ist oder Tourist.
Genau, Sunday Roast ist halt so der Sonntagsbraten des Engländers. Man geht ins Pub oder vielleicht macht man es auch zu Hause, immer so ungefähr zwischen 12 und 15 Uhr. Und dann gibt es so ein, wenn ich das richtig verstanden habe, Sonderangebot. Es wird, glaube ich, eine Speise für alle Kredenz dann in dieser Zeit. Das ist eben der Sunday Roast. Man kann sich entscheiden, ob man das mit Schwein, mit Hähnchen oder vegan oder vegetarisch oder so haben möchte. Dazu werden dann meistens Erbsen serviert, sogenannte Mushy Peas. Das ist das Leckerste, was es überhaupt gibt. So Kartoffelbrei oder Yorkshire Pudding, Würstchen, was auch immer. Ne? Also da gibt es einfach so verschiedene Varianten von. Und dann kostet es meistens auch relativ wenig. Ich habe teilweise gesehen nur so um die 10 Pfund. Das ist für ein Hauptgericht natürlich absolut nichts. Ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Aber wir werden es gleich auschecken. Julius, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt 11:15 und um 11 müssen wir aus dem Hotel auschecken. Ich muss mir noch die Haare...
Das kriegen wir noch hin, ja.
Ich muss noch zusammenpacken. Das wird jetzt ganz schön knapp, würde ich vorschlagen. Wir machen ja erstmal einen Cut, gehen unser Leben leben und wenn wir wieder in Köln sind, erzählen wir noch von Sunday Roast, dem letzten Tag hier und vom Rückflug.
Das können wir gerne machen. Sonst hätte ich gesagt, wir beenden jetzt die Folge hier an der Stelle, aber dann machen wir das so. Dann, bis später.
A few hours later.
Ja, damit herzlich willkommen zurück in eurem Lieblingspodcast. Wir haben es zurückgeschafft nach Köln. Jetzt habe ich auch zweimal das Wort zurückgesagt, aber das macht nichts, denn um zurückzukommen, muss man eben das Wort zurücksagen. Und damit herzlich willkommen und guten Morgen, Diana. Wir sind wieder in Köln und wir haben uns in deinem Wohnzimmer nochmal niedergelassen, um den Rest dieser Folge aufzunehmen und euch noch ein bisschen zu erzählen, was wir denn gestern noch alles so getrieben haben in London.
Und es war eine Rückreise, Heidewitzka. Also die Rückreise an sich hat gar nicht so lange gedauert, eine Stunde Maximum. Der Pilot hat richtig Gas gegeben. Ich glaube, wir haben sogar nur 40 Minuten gebraucht von dem Zeitpunkt, als wir dann mal gestartet waren, bis wir dann wieder auf Kölner Boden waren. Aber aus dem Flughafen Köln-Bonn rauszukommen, hat, glaube ich, ungefähr 1,5 Stunden gedauert, also länger als der Flug. Und auch, können wir ja gleich noch erzählen, gab es vorher ein bisschen einen interessanten Zwischenfall an Bord. Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor, denn wir hatten ja den letzten Teil dieser Folge, den ersten Teil dieser Folge damit beendet, dass wir gesagt haben, wir checken aus dem Hotel aus, gehen zum Sunday Roast und das haben wir dann auch gemacht.
Das haben wir gemacht. Das war das Prince William, hieß der Laden. Pub, ne?
Nein. Der hieß Prince of Wales.
Prince of Wales, Entschuldigung, ja, Prince of Wales Pub. Urig fand ich es schon. Diana wird gleich, glaube ich, ein bisschen mehr dazu sagen, weil Diana hat ein bisschen eine andere Vorstellung von der absoluten Urigkeit von Pubs. Aber ihr müsst euch vorstellen, da brannte ein Kaminfeuer, an dem saßen wir leider nicht. Und es gab sehr viel Holz auch mal wieder. Und natürlich, wie man es auch kennt, die typischen Zapfhähne, die es ja in jedem Pub gibt. Sehr nettes Personal, muss man sagen, auf jeden Fall auch. Und wir saßen an einem Platz, wo man auch direkt in die Küche gucken konnte. Was mich irgendwie, für mich hatte das sowas Beruhigendes. Leuten bei der Arbeit zusehen macht ja manchmal Spaß. Und da war auf jeden Fall wuseliges Treiben, aber nicht so, wie man es aus manchen Küchengeschichten so kennt, mit Rumbrüllen oder so. So, nein, die arbeiteten da ruhig und friedlich, so Hand in Hand, und machten einen Sunday Roast Teller nach dem nächsten fertig. Wie sollen wir das anfangen? Ich habe mich für Fish and Chips entschieden, auf jeden Fall. Irgendwie nochmal so ein Klassiker. Ich habe jetzt gar nicht das klassische Sunday Roast genommen. Und ja, du hast dich wirklich für den Klassiker dann entschieden.
Ja, genau. Ich hatte ja schon erklärt, Sunday Roast ist dann ein Teller mit verschiedenen Beilagen und dann sucht man sich eben sein Protein, nenne ich es jetzt mal, aus. Also entweder eine vegetarische Variante, das ist dann aber wahrscheinlich mehr so gemüselastig. Ja. Beef, also Rindfleisch, oder entweder Hühnchen oder
Schweinefleisch.
Oder Schweinefleisch. Ja. Ich glaube, hier konnte man sogar zwischen vier Sachen auswählen.
Ja.
Und jetzt habe ich den Namen gesagt, ups, das piepen wir einfach aus.
Ja.
Da musst du dran denken später, Julius. Also die Freundin und ich, wir haben beide das Roast Beef genommen. Mhm. Und das war auch sehr lecker, mit einer sehr guten Gravy dabei, die auch selbst gemacht war. Ansonsten würde ich sagen, war es jetzt nicht das beste Sunday Roast, was ich gegessen habe. Ich habe noch nicht so viele gegessen, aber ich würde sagen, von denen, die ich bisher gegessen habe, ich will nicht sagen das Schlechteste, weil es war immer noch gut, aber ich kenne Sunday Roast so, dass es in dieser Bratensoße ertränkt ist, und das war jetzt hier alles ein bisschen drisch. Also es gab dabei noch einen riesigen Yorkshire Pudding, das ist so ein, wie nennt man das, Blätterteig?
Ja, sowas Fettgebackenes, ne? Also was wahrscheinlich irgendwie, so stelle ich es mir zumindest vor, die Teigzusammensetzung kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall sowas in Fettgebackenes, und da rein, im Prinzip hat man so ein Loch, ne? Oder sieht aus wie eine kleine Tasse oder sowas, oder wie eine Tasse, irgendwie, ne? Auf jeden Fall, wo man eigentlich mega viel Gravy, wie die Engländer ja sagen, reinschütten kann. Aber du weißt, glaube ich, ein bisschen mehr, was es genau ist, ja.
Ich habe es mal gerade bei Wikipedia aufgerufen, ist ein Backwerk, das in der englischen Küche als Beilage zu Steaks, Roastbeef und anderen gebratenen Fleischgerichten gemacht wird, dargereicht wird, hergestellt aus einem Teig aus Mehl, Milch, Eiern und Salz. Da ist nämlich nicht sehr viel drin. Der Teig ist dann sehr flüssig, muss eine halbe Stunde ruhen, und dann packt man da so ein Löffelchen von dem Teig in entweder eine Pfanne mit sehr heißem Fett oder in eine Auflaufform mit sehr heißem Fett, und dann wird das gebacken, und dann geht das auf wie der Pilz von so einer Atombombe. So sieht das dann aus, nur dass das dann halt in der Mitte so ein Loch hat, und in diesem Loch da kann man normalerweise dann halt die Bratensoße rein stecken. Das sieht dann normalerweise auch super fettig aus, das Ganze, aber so muss es dann auch sein. Und hier war es einfach leider total drüsch und war jetzt nicht schlimm, schmeckte immer noch gut, aber ich kenne es eben vom Geschmack her komplett anders. Das war jetzt einfach super trocken. Dann hatte ich dazu noch Ofenkartoffeln.
Die fand ich übrigens sehr gut, die habe ich ja von dir probiert, die fand ich wirklich sehr gut.
Ja, das war sehr lecker, und das Gemüse, das hat mir sogar, würde ich sagen, mitunter am besten gefallen. Ich mag gar keine Karotten eigentlich, aber die waren wirklich sehr, sehr gut. Und da war, glaube ich, noch Pastinake mit dabei, ein bisschen Grünkohl. Das war alles super lecker. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Hatte ich noch eine Beilage?
Nee, ich glaube, das war's, ja.
Ja, ich glaube auch, das war's. Das waren diese Sachen. Dann, wie gesagt, diese selbstgemachte Gravy und Roast Beef. Und das Roast Beef war auch super lecker.
Ja, das Fleisch war wirklich auch super. Ich habe beides mal so ein bisschen gekostet von Diani. Aber auf jeden Fall fand ich die beiden Sachen sehr gut. Und ich kann zu meinem Fish and Chips wirklich nur sagen, war richtig gut. Wir hatten ja schon in der Folge erzählt, wir haben ja auch im ersten Abend direkt Pommes gegessen. Die haben uns jetzt nicht so abgeholt, aber die Pommes waren auf jeden Fall deutlich besser. Und die Bedienung, wie gesagt, war nett. Ich hatte dazu nochmal einen Camden Hells. Das hatte ich jetzt die letzten Tage immer mal wieder getrunken. Die Damen entschieden sich für Cola in diesem Fall, obwohl eigentlich die ganze Zeit gesagt hat, dass wir nochmal Pimms trinken, was auch ein richtig geiles Getränk ist. Genau, aber nicht schlimm. Und danach sind wir noch ein bisschen durch Patna gelaufen und haben noch so ein bisschen Shopping auch gemacht, ne?
Ich wollte nur gerade noch erzählen, dass wie viel wir gezahlt haben dafür, weil ich ja vermutet hatte, dass dadurch, dass jeder dasselbe Gericht bekommt, nur eine andere Fleischbeilage, dass das dann insgesamt einfach günstiger ist. Ist aber nicht der Fall gewesen. Also wir haben drei verschiedene Restaurants uns angeguckt, wo wir hätten Sunday Roast machen können. Und überall dort kostete das so zwischen 20 und 22 Pfund. Ja. Also ich habe jetzt der Freundin, die uns das Geld vorgestreckt hat, habe ich jetzt insgesamt 70 Euro überwiesen. Also jeder von uns hat 35 Euro für Essen, ein Getränk. Und da gibt es so eine Servicepauschale, die wird automatisch noch drauf berechnet. Und dann haben wir vor lauter Almanigkeit auch noch da zusätzlich stimmt, Trinkgeld gegeben. Genau, und so kamen wir dann bei 35 Euro pro Person raus. Ja.
Was übrigens sehr süß war, weil die Bedienung wirklich meinte so, wir kriegen normalerweise gar kein Trinkgeld. Es wäre ganz selten, dass sie mal Trinkgeld bekämen und deswegen würden sie sich extra darüber freuen, genau. Mhm. Aber guter Punkt, da ist ja noch was offen auf jeden Fall. Die 35 Euro muss ich dir noch überweisen. Das werde ich im Laufe des Tages dann noch nachholen, mache ich dann von den Patreon-Einnahmen. Ist dann eher gar kein Problem. Ja, aber dann war es ja tatsächlich so, dass wir uns nicht vor dem Sunday Roast, ich bin jetzt ein bisschen in der Reihenfolge, habe ich jetzt ein bisschen geschlabbert, sondern es war ja eigentlich vor dem Sunday Roast, waren wir auch noch ein bisschen shoppen in Patna. Du hast relativ lange noch überlegt, ob du eine Kerze mit ins Flugzeug nehmen darfst oder nicht. Am Ende haben wir uns dann dafür entschieden, dass du sie nicht mit ins Flugzeug nimmst, was aber wohl nicht an der Kerze liegt, sondern an dem Glasbehälter oder was auch immer darum war. Aber man konnte es nicht genau rausfinden. Wir haben die Sache nicht riskiert. Wahrscheinlich auch gut, weil ihr werdet ja jetzt gleich die Geschichte aus dem Flugzeug hören. Und wer weiß, ob wir dann jetzt schon sagen könnten, wir sind schon wieder in Köln, Leute. Also Kerzen waren wir uns nicht so sicher, aber sonst eigentlich so eine ganz kleine, nette Innenstadt. Nach dem Sunday Roast tatsächlich waren wir noch so ein bisschen spazieren. Ich habe mir noch kurz das Stadion von außen zumindest angeguckt vom FC Fulham. Liegt richtig schön an so einem, direkt an dem River Thames in so einem Park. Total schön gelegen, war nur im Moment eine Baustelle, deswegen konnte man nicht so viel von den Stands, wie es in Englisch so schön heißt, also die Chillplätzen und so weiter, nicht so viel sehen. Machte aber auch nichts, denn so konnte ich wenigstens dann noch mein Laufziel an Schritten noch voll machen in der Zeit, während die Damen noch ein bisschen auf einer Bank gesessen haben und ihr habt euch noch ein bisschen die Leute beguckt im Sonnenlicht, ne?
Genau, haben uns die Leute beguckt, haben da eben am Wasser gesessen und uns wirklich sehr schön die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Gestern war so ein toller Tag, weil es war eigentlich halt frisch, aber Sonnenschein, blauer Himmel, Kaiserwetter nennt man das, glaube ich.
Ja. Oder in diesem Fall wäre es wahrscheinlich King Charles-Wetter gewesen, ne?
Genau.
Ja. Ja, dann ging es wieder zurück zum Hotel, ganz kurz noch, wir waren noch in einigen Supermärkten, haben da jetzt aber auch nicht mega viel gekauft, weil ihr kennt das ja auch wahrscheinlich viele von euch mit dem Handgepäck, du darfst nicht so viel mitnehmen, weil sonst wirst du so schnell über die Waage drüber kommen. Das haben wir dann also noch in diese klassischen Supermärkte da, also Co-op, Sainsbury's und Whole Rose oder sowas, oder wie hieß der eine Laden?
Waitrose,
glaube ich. Waitrose heißt der, genau. Da waren wir dann noch kurz drin, dann ging es zurück ins Hotel. Und dann, ja, ein bisschen kleine Verwirrung noch mit der District Line, oder heißt die so, diese Bahn, diese quasi die Ringbahn quasi, die Londoner Ringbahn, nee, da gab es eine kleine Verwirrung, ne?
Die Londoner Ringbahn heißt Circle Line, genau. Weil die im Kreis fährt, die District Line war aber die, die uns falsch geführt hat, die war falsch beschriftet, also sind wir mit einer anderen Version quasi dieser Linie gefahren und sind halt falsch gelandet, beziehungsweise war ja nicht so schlimm. In London findet man schon immer seinen Weg ganz gut. Man wird da nicht im Stich gelassen. Und wir haben dann einfach einen anderen Weg zu unserem Ziel, nämlich der Liverpool Street, gefunden. Und von dort aus sind wir dann in den sehr teuren Expresszug nach Stansted eingestiegen.
Ja, da vielleicht noch ein kleiner Tipp von uns. Wir haben auch erst geguckt, ob wir uns Einzeltickets holen. Die hätten 23 Pfund gekostet für irgendwie 45 Minuten Fahrt. Wenn ihr mehrere seid, holt euch ein Gruppenticket. Das Gruppenticket kostet 40 Pfund oder 43 Pfund oder so. Und dann habt ihr ja alle auf jeden Fall sehr viel weniger gezahlt. Also da nochmal der Hinweis, wenn ihr in der Gruppe reist und ihr müsst nach Stansted und nicht nach Heathrow, dann genau, holt euch da so ein Gruppenticket lieber, weil eure Oyster-Card, von der wir auch schon berichtet haben, die könnt ihr dafür nicht benutzen, wird auch überall drauf hingewiesen, dass es als Schwarzfahren gilt, wenn du mit der Oyster-Card da drin sitzt. Kostet richtig viel Geld. 100 Pfund Strafe oder so, weil das, glaube ich, wenn du dann damit erwischt wirst.
Ja, wobei ich auch nicht so richtig weiß, wie einem dieser Fehler passieren kann, denn man muss das Ticket ja, wenn man auf das Gleis möchte, muss man nochmal sein Ticket in so einen Automaten reinschieben und erst dann, wenn das gültig ist, öffnet sich eine Tür und deswegen weiß ich gar nicht, wie man es schaffen soll, ohne Ticket und dann stattdessen mit der Oyster-Card zu bezahlen, das geht ja gar nicht.
Aber da sie da so wirklich auch in Deutsch im Zug darauf hingewiesen haben, muss das öfter mal schon vorgekommen sein, also achtet da nur drauf und wenn ihr es ein bisschen billiger haben wollt und ihr seid mehrere, dann holt euch so ein Gruppenticket, das ist auf jeden Fall noch was günstiger. Immer noch teuer, aber was günstiger. Dann sind wir in Stansted angekommen. Ein Stansted, ich hatte es im Zug schon kurz mal gegoogelt, wahnsinnig viele Geschäfte in diesem Flughafen. Wirklich im Prinzip eine eigene Shopping Mall. Ist
eine Mall gewesen, ja, richtig.
Wir haben ja auch teilweise dann wirklich noch ein, zwei Sachen erworben. Ich hatte mir jetzt gar nicht so viel in London gekauft, aber da habe ich dann auch noch mal selbst zwei Sachen gekauft. Genau, und dann ging es ja los. Dann hat ja eigentlich alles erstmal ganz gut funktioniert. Wir haben uns angestellt, wie man das so macht, am Gate. Mussten natürlich dann, ihr kennt das wahrscheinlich auch wieder ewig laufen, noch bis zum Gate. War aber kein Problem, das Einchecken ging dann auch relativ schnell. Ich meine, die waren ein wenig garstig da vorne an dem Gate selber. Also sie hatten wirklich nicht die Laune ihres Lebens. Aber das funktionierte noch alles ganz gut. Wir nahmen unsere Sitze auf diesen ja mehr oder weniger Klappstühlen ja ein, die man in diesen Fliegern von dieser Airline auf jeden Fall hat. Das war jetzt also weniger Sitzkomfort als bei Eurowings auf jeden Fall, muss ich sagen. Und dann saßen wir da und dachten, ja, jetzt könnte es langsam mal losgehen. Und dann ging aber gar nichts los erstmal.
Genau, dann war erstmal große Verwirrung, denn ein Mann kam nach vorne und sagte, auf meinem Sitzplatz sitzt jemand anderes und ich habe hier keinen Platz mehr. Und dann habe ich schon alleine nicht verstanden, wieso die Flugbegleitung nicht gecheckt haben, wer jetzt auf diesem Sitzplatz sitzen darf. Meine Vermutung ist, man hatte den Sitzplatz einfach doppelt vergeben und dieser Mann konnte sich jetzt leider aber nirgendwo mehr hinsetzen, denn der Flieger war bis auf den allerletzten Sitzplatz ausgebucht. Es war alles voll und so war es einfach nicht mehr möglich. Und dann ging aber die große Verwirrung los, denn erst sagte man dem Mann, naja, er müsste jetzt halt aussteigen, es geht nicht anders. Und dann wurden zwei Männer aufgerufen. Ja. Jürgen Junghänel ungefähr und sowieso Daniel Tralala. Ja. Die sollen doch bitte mal nach vorne kommen. Man erfuhr auch nicht, warum. Und diese Menschen meldeten sich aber nicht. Es kann sein, dass die in dem Flieger saßen, kann aber auch sein, dass sie dort nicht saßen. Auch da ist mir wieder nicht klar, warum wusste Ryanair jetzt nicht. Die haben ja das Ticket, du musst ja, wenn du in den Flughafen reinkommst, musst du dein Ticket einmal scannen. Genau. Du musst dein Ticket nochmal vorzeigen und deinen Reisepass, wenn du da am Gate stehst. Das heißt, eigentlich müssen die exakt wissen, wer auf welchem Sitzplatz in diesem Flugzeug sitzt. Und ich verstehe auch nicht, wenn das alles von einem Computersystem vergeben wird, wie es dann überhaupt zu einer Doppelbelegung kommen kann. Sehr eigenartig. Ich habe mal gehört, dass Fluglinien öfter mal so ein Overbooking machen, weil immer doch noch am Ende jemand abspringt und so kann man eben mehr Ticketeinnahmen machen und irgendwie kriegt man es am Ende doch immer noch gemodelt und im Zweifelsfall müssen dann halt doch noch ein oder zwei Passagiere an Boden bleiben. Genau, aber so war es dann auf jeden Fall. Also Jürgen Junghänel und Daniel.
Die Namen sind komplett ausgedacht übrigens, sage ich jetzt nur, ne?
Ja.
Spaß, nein, wir haben uns die Namen auch nicht wirklich gemerkt. Ich wollte das nur sagen, falls da draußen von einer wirklich so heißt, du warst nicht an Bord.
Okay.
Wo warst du?
Ja, whatever. Auf jeden Fall, die beiden haben sich nicht gemeldet. Es kam keiner nach vorne. Und dann wurde eben Bodenpersonal gerufen. Es kam erst ein Typ ins Flugzeug rein, der fragte, ob denn jetzt wirklich nun kein Platz mehr frei sei, wo sich der andere Typ hinsetzen könnte. Dann wurde da irgendwie getuschelt und sich unterhalten. Und dann hat der nochmal seinen Supervisor gerufen.
Ja, genau.
Und der kam dann eben auch nochmal ins Flugzeug und hat sich die Lage auch nochmal angeguckt. Und das Ende vom Lied war, der ging durch das Flugzeug durch der Supervisor und kam wieder zurück mit einer Frau.
Genau.
Die war ja offensichtlich weder Jürgen Junghänel noch Daniel XY, sondern eben eine Frau. Und die hatte er quasi im Schlepptau. Dann wurde dieser Frau erzählt, sie dürfen hier nicht an Bord sein. sie müssen hier runter. Dann hat die Frau kurz gefragt, ja, ist der Flieger überbucht oder was? Und dann hat die Stewardess zu ihr gesagt, ja. Und dann ist die auch ohne zu murren, hat die sofort das Flugzeug verlassen, wo ich mir auch schon gedacht habe, alles ist ein bisschen komisch. Warum regt sie sich denn jetzt gar nicht darüber auf? Und dann wurde sie noch gefragt, wo denn ihr Gepäck sei. Und dann hat sie gesagt, ich habe kein Gepäck dabei gehabt. Sie wurde aus dem Flugzeug rausgeschickt und dann ging die große Sucherei los. Denn jetzt musste natürlich festgestellt werden, ob diese Frau, vermutlich war sie eine blinde Passagierin, ob die nun Gepäck an Bord schmuggeln wollte. Und deswegen wurden jetzt nochmal alle Gepäckfächer in den Reihen vor und nach ihr durchgewühlt. Bei jedem einzelnen Gepäckstück musste sich jemand zu Wort melden. Ist das ihr Gepäckstück? Wem gehört dieses Gepäckstück? Und erst als jedes Gepäckstück einer Person zugeordnet worden war, dann konnte es endlich losgehen. Wie lange hat das ungefähr insgesamt gedauert, Julius? Was schätzt du?
Ah, nochmal so eine halbe Stunde oder so haben wir dadurch verloren, würde ich sagen, oder?
Nee.
Ja, so halbe Stunde ungefähr. Ich glaube, wir sollten 21.20 Uhr fliegen und ich meine, als ich dann nochmal auf die Uhr geguckt habe, war es so 21.40 Uhr so. Also ich glaube so, oder 21.45 Uhr. Also so 20, 25 Minuten haben wir dadurch nochmal verloren. Genau, aber dann hat der Pilot das ja quasi eigentlich wieder reingeholt, weil wir sind quasi gestartet und es war so, ja krass, und jetzt geht's schon mit, und dann war wirklich so 20 Minuten später, also 40 Minuten später war so, ja, wir fangen jetzt schon mit der Landung an, bitte macht eure Schnaller wieder um, wir landen jetzt gleich. Und das ging dann alles super schnell und ich glaube auch das Ganze, da haben sich auch alle Passagiere wirklich drüber gefreut, weil es war ja schon spät abends, als wir dann da waren, war es halt auch schon 20 vor 12 oder halb 12. Und alle wollten natürlich auch so langsam mal nach Hause. Manche mussten ja auch arbeiten. Die Freundin von uns musste auch am nächsten Tag jetzt arbeiten. Also die wollte natürlich wahrscheinlich auch langsam mal nach Hause. Naja, und dann war es so, dass man am Köln-Bonner Flughafen anscheinend den Schlüssel für eine besagte Tür nicht fand. Das Board, also das Bodenpersonal, wie es ja so schön heißt, ließ sich auch gar nicht blicken, also ein Herr mit Gepäckwagen. Und dann sagte unser holländischer Pilot irgendwann, das wäre alles ein Joke, was hier gerade passieren würde, das hätte er auch noch nicht erlebt. Es gäbe zwei Leute, die wären aber gerade sehr beschäftigt, deswegen könnte keiner diese Tür, durch die wir dann durchgehen müssten, um ins Flughafengebäude zu gelangen, aufschließen.
Ja, also zwei Leute am kompletten Flughafen haben Schlüssel, mit denen man die Gates aufschließen kann oder die Türen zum Flughafengebäude. Und beide von diesen Personen sind gerade mit anderen Flügen beschäftigt. Deswegen konnte man uns eben nicht in das Flughafengebäude reinlassen. Vorher war es aber auch schon so, dass der Weg vom Flughafengebäude bis zum Flugzeug musste ja erstmal mit so Flatterband vorgezeichnet werden. Und das dauerte auch schon mal 20, 25 Minuten. Und der Pilot regte sich auch darüber schon ab. Jetzt machen sie hier nach links und nach rechts und zickzack den Weg. Und so war es dann auch am Ende. Wir sind dann einen Zickzack-Weg über diesen Flughafen, über das Flughafengelände gelaufen. Statt dass man einfach mal eine gerade Linie dadurch gemacht hat. Keine Ahnung, war alles ein bisschen absurd und dauerte ewig lang.
Total lang. Und dann hatte man es endlich in dieses Flughafengebäude geschafft und dann war da eine Riesenschlange, weil unser Flieger war auch nicht der einzige Flieger, der, glaube ich, zeitgleich angekommen ist. Deswegen waren wahrscheinlich diese beiden Menschen mit dem Schlüssel auch nur am Rennen wahrscheinlich, mussten irgendwelche Türen die ganze Zeit auf- und zuschließen. Naja, und dann kennt ihr das ja auch wahrscheinlich alle, da machen ja auch immer dann diese Bänder und dann wird man ja eigentlich in, was ja relativ sinnvoll ist im Flughafen, auch in so Bahnen geleitet. Eine ewig lange Schlange, weil wir kamen ja jetzt quasi aus dem Nicht-EU-Ausland, also dafür auch nochmal vielen Dank an alle Brexit-Wähler. War eine richtig geile Idee. Richtig gute Idee. Wahrscheinlich die meisten, die das gewählt haben, fliegen auch überhaupt nicht mehr oder verreisen auch gar nicht mehr. Die bleiben eh immer nur in England. Deswegen kann ihnen das eh joking sein, was da jetzt passiert an diesen Flughäfen. Auf jeden Fall egal. Dann kommen wir da an. Dann war das schon eine ewig lange Schlange und ich dachte noch so, ist jetzt scheiße, aber Leute werden ja, wie das man das ja auch so kennt, halt in einer Warteschlange jetzt abgefertigt. Bis plötzlich eine Dame auf die großartige Idee kam, diese Flatterbänder zu öffnen und ihr kennt es alle, der Herdentrieb setzte ein. Die Leute rannten los. Neben mir war so ein Depp, ich muss ihn wirklich als Depp bezeichnen, er ging mir so auf den Sack. Nichts gegen Leute da draußen, aber Leute, Männer, die schon so halbe Strickmützen tragen, ne? I don't want to see it, das ist kein Look, den man tragen sollte. Der erzählt einfach nur so, ich bin müde, ich will nach Hause. Und ich dachte nur so, wie alt bist du, mein Freund? 8 oder bist du 38? Weißt du, so, was ist mit dir los? Der rannte dann auch direkt los und so weiter und so fort. Und dann knubbelte es sich, also das musste, der Gang wurde immer enger. Da gab es dann solche, ich sag mal so Pappwände waren das, die da so aufgestellt werden. Und man wurde so trichterförmig quasi zusammengequetscht, dann zu solchen Zollfenstern geleitet, also wo Leute halt drin saßen, die auch nur deinen Reisepass einmal scannen und dich dann weiterschicken. Und das war mal wieder, ich hab's zu Diani auch gesagt, Menschheit at its best, ne? Ja. Me first and alle anderen Scheiße sind mir jetzt scheißegal, ich will jetzt einfach nur nach Hause. Wir haben es alle gefühlt. Es gab auch Leute, die haben sich in der Schlange auf jeden Fall benommen, muss ich auch dazu sagen. Aber es gab wieder einige, wo ich so dachte, fuck you, weißt du, so, ja. Was ist mit dir los? Und dann auch wirklich so, Köln-Bonner Flughafen, ihr seid genauso wie die Stadt Köln, ihr kriegt nichts hin, wirklich. Ja. Das ist wirklich der Hammer. Wie kann man so unkoordiniert sein? Und wirklich so, das ist so, wenn immer Leute sagen, ich liebe Köln, so, ne, das muss aber auch so eine krasse Liebe sein, so, weil, was man dieser Stadt und diesen Leuten immer hier, die hier so arbeiten, alles verzeihen muss, ist schon krass, weißt du, so. Es war mal wieder Chaos at its best und irgendwann hatten wir es dann auch geschafft. Aber, und das möchte ich auch dazu noch ganz kurz sagen, Jani, sorry, wenn ich dich da kurz noch unterbreche, aber was ja auch sehr geil ist, Köln-Bonner Flughafen ist ja der einzige NRW mit Nachtflugverkehr, der erlaubt ist, aber du musst dir dann natürlich, und das müsst ihr immer noch, wenn ihr, gebt nicht zu viel Geld im Urlaub aus, weil ihr müsst auch immer noch einen lockeren Fuffi dann fürs Taxi einplanen, weil ihr müsst ja auch nochmal von diesem Flughafen wegkommen und das ist dann, wenn ihr um 23.45 Uhr die letzte S-Bahn verpasst habt, leider auch Arschlecken, muss ich jetzt auch so sagen, weil dann kommt ihr dann nicht mehr weg. Also immer schön nochmal einen Fuffi in der Rückhand haben, weil sonst kannst du nämlich auch im Köln-Bonner Flughafen pennen.
Ja, beziehungsweise wenn ihr nicht wie ich auf der Schelsig wohnt, also ja. Auf der Seite, wo auch der Flughafen Stimmt. ist, dann könnt ihr auch nochmal mehr als einen Fuffi einplanen. Also nochmal 70 Euro obendrauf, könnt ihr mal, wenn ihr den günstigen Flug zur Nachtzeit bucht, berechnen, dass ihr das nochmal obendrauf zahlen werdet, es sei denn, ihr habt jemanden, der euch abends abholen kommt. Dem müsst ihr dann aber auch wahrscheinlich siebenmal anrufen, dass es doch noch länger dauert als geplant und dass er sich jetzt erstmal ein Ticket für die nächsten 2 Stunden im Parkhaus kaufen muss.
Ja. Genau das und da kosten ja auch 10 Minuten wahrscheinlich 35 Euro, also auch da am besten Geld mitnehmen beziehungsweise schon mal Klarna 2 abschließen, damit man das alles bezahlen kann. Also das ist der Irrsinn, wir haben schon beschlossen, also es war eine sehr, sehr schöne Reise, wir kommen jetzt gleich zum Summary, es war wirklich sehr, sehr schön, London hat richtig, richtig Bock gemacht und wir haben auch schon gesagt, in dieser Reisegruppe machen wir es gerne nächstes Jahr nochmal, aber dann werden wir nicht nur aufgrund von massiven Einkäufen, die wir dann tätigen werden, werden wir wahrscheinlich nächstes Mal mit dem Zug reisen, ich bin gespannt, wie das läuft, aber von den Stunden her kann es nicht viel weniger sein, würde ich sagen.
Nein, das haben wir jetzt auf jeden Fall ausgerechnet. Wenn jetzt alles glatt gelaufen wäre, so wie es auch auf dem Hinflug glatt gelaufen ist, dann ist es wahrscheinlich ähnlich von der Stundenzahl mit Anreise zum Flughafen und am Gate warten, dann fliegen, dann ist doch nochmal eine kleine Verzögerung, dann muss man vom Flughafen in London auch noch in die Innenstadt fahren und so weiter und je nachdem an welchem Flughafen man ist, von Stansted aus braucht man auch gerne mal 2 Stunden bis in die Innenstadt, das ist recht normal mit mehrfach umsteigen, da ist man wirklich mit dem Zug mindestens ähnlich schnell und wenn sowas passiert wie bei uns gestern, ist man mit dem Zug sogar definitiv schneller und das, obwohl man ja auch noch berechnen muss, man fährt ja mit dem Zug bis nach von Köln bis nach Brüssel. Mhm. Dort steigt man um und sollte auch darauf achten, dass die Umstiegszeit nicht zu knapp ist. Also schon auf jeden Fall 1 Stunde einplanen, würde ich raten. Ja. Denn man muss ja auch da wieder wegen Brexit, wird man da einer größeren Passkontrolle unterzogen. Und das sieht dann auch so ähnlich aus wie am Flughafen. Deswegen dauert das auch etwas länger. Und bevor das nicht stattgefunden hat, kann man auch nicht in den Eurostar, also den Eurostar-Zug nach London einsteigen. Genau, und dann hat man eben da 1 Stunde Aufenthalt ungefähr, vielleicht auch 1,5, steigt dann um und dann fährt man nochmal, ich glaube es sind nur 2 Stunden oder so, vielleicht 2,5, von Brüssel bis nach London durch, eben einen Teil der Strecke auch durch diesen Tunnel unter Meer durch. Und dann ist man aber auch mitten in der Londoner Innenstadt und deswegen würde ich sagen, vom zeitlichen Aufwand ist das Zugfahren mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar schneller. Deswegen würde ich das sehr gerne das nächste Mal ausprobieren.
Ich auch, ja.
Und es ist nur zu beachten, man sollte wirklich Tickets für den Zug wirklich sehr, sehr weit im Voraus buchen, sobald das irgendwie geht, denn die sind schon leider teurer immer noch als Fliegen.
Genau. Aber ansonsten würden wir sagen, London eine absolute Empfehlung. Wer noch nicht da war, macht das auf jeden Fall. Wir können auch unser Hotel auf jeden Fall empfehlen. Es war preislich gut. Man ist gut angebunden. Man ist schnell in der Stadt oder schnell an Sehenswürdigkeiten.
Sag nochmal, wie das heißt.
Das ist das Lodge Hotel im Stadtteil Putney in London. Die Straße weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber könnt ihr einfach googeln und dann werdet ihr es auf jeden Fall finden. Ja, ich würde sagen, dieser Trip hat auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Ich fand es richtig gut, hat mir richtig viel Freude gemacht. Ich war ja auch zum ersten Mal in London, habe alles so ein bisschen gesehen, viele gute Eindrücke gehabt und fühle mich vorbereitet, nächstes Mal mir noch kleinere Details mehr anzugucken als die ganz großen Sachen nochmal. Würde ich mir aber auch nochmal reinziehen. Kann man auf jeden Fall machen, war ein sehr guter Trip. Und ja, an der Stelle auch natürlich nochmal vielen, vielen Dank für die liebe Begleitung an unsere Freundin und natürlich auch an dich, Diani.
Ja, weil ich bin auch sehr glücklich über unsere Reisegruppe gewesen. Ich finde, es hat sehr gut harmoniert und wir waren einfach auch alle drei Leute, die gerne aufeinander Rücksicht nehmen, was so die Interessen des jeweils anderen angeht, aber wo es auch eh, glaube ich, zu sehr großen Teilen sich überschnitten hat und man wollte eh ungefähr dasselbe machen. Und es war auch einfach richtig lustig. Also ich habe wirklich mehrfach Tränen gelacht.
Ja, ich auch.
Und das war einfach gut. Und ansonsten wollte ich dich noch fragen, jetzt wo du deinen ersten London-Trip absolviert hast, was war denn die allerliebste Sache, die wir gemacht haben? Also was war deine Favorite-Sache von all den Dingen, die wir erlebt haben?
Meine allerfavorite-Sache, also ich muss sagen, ich hatte mich ja, Book of Mormon haben wir ja schon erwähnt, ich habe ja mir extra nichts da vorher durchgelesen, also muss ich schon sagen, ich habe sie auch während der letzten Tage oft zitiert, das war schon ein ganz großes Highlight so. Möchte aber auch als zweites noch einfach sagen, das zweite Highlight war für mich auch das British Museum, einfach weil ich ja auf diesen alten Kram stehe und ich habe es dir ja auch gesagt, diesen Stein von Rosetta mal live zu sehen quasi und diese riesigen Köpfe von irgendwelchen Pharaonen, die über 2000, 3000 Jahre alt sind, das war schon auch sehr beeindruckend, also das sind meine Heidelbabs beiden Mega-Highlights. Und bei dir?
Auf jeden Fall auch das Musical und dann glaube ich einfach mit euch beiden da diesen ersten am Abendspaziergang an der Themse zu machen, direkt das allererste Mal in London anzukommen, aus der U-Bahn auszusteigen und direkt vorm Big Ben zu stehen.
Das war magisch, ja.
Das war irgendwie magisch, genau, habe ich ja schon gesagt. Und dann eben auch dieser sehr, sehr schöne Abendspaziergang an der Themse entlang mit der ganzen schönen Skyline und den, also alten, wirklich uralten historischen Gebäuden, die dann zwischen so ganz modernen Gebäuden stehen, aber auf so eine Art, dass man es immer noch nicht, also dass man es trotzdem noch sehr interessant findet und so. Ja, das hat mir sehr gut gefallen.
Sehr, sehr schön. Hat es uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Wir kommen zum Abschluss dieser Folge. Ist auch ein bisschen schweren Herzens, weil auch das ein bisschen der Abschluss dieses Urlaubs ist.
Ja,
ein bisschen traurig jetzt, aber das macht gar nichts. Bei Lauf und Verzelle ist es nie traurig und nie langweilig. Wenn das die erste Folge ist, die du dir von Lauf und Verzelle jetzt reingezogen hast, von uns gibt es noch wirklich ganz, ganz viele Folgen. Normalerweise laufen wir durch die Kölner Veedel, haben auch immer wieder Special-Folgen, wie diese London-Folge. Wir waren auch schon in Straßburg beispielsweise. Im Sommer waren wir mal in Lübeck. Also wir hatten auch schon Interviews dabei. Also ihr findet in unserem, sag ich mal, Katalog, in unserem Podcast-Katalog findet ihr wirklich alles Mögliche an bunter Blumenstrauß aus Folgen. Guckt euch das gerne mal oder hört euch das gerne mal an. Ich werde die Folge auch noch vor Halloween rausbringen, deswegen wir haben auch ein Halloween-Special mit Kölner Gruselgeschichten, die ein bisschen gruseliger sind als die der George uns erzählt
also
hat in London.
Altes,
aber die Geschichten sind ja noch die gleichen, also könnt ihr euch auch gerne noch mal reinziehen. Weil ich die Folge, wie gesagt, vorher rausbringe, sage ich es an der Stelle noch mal.
Ich glaube, vor 2 Jahren haben wir das
genau, vor 2 Jahren, genau. Und da waren wirklich einige gruselige Sachen dabei. Also wenn ihr noch Bock habt, euch ein bisschen zu gruseln, nächsten Tagen hört euch das auch gerne mal an. Ansonsten findet ihr die Bilder zu unseren Folgen auf Instagram, Laufe und Verzelle. Ihr könnt uns auch gerne nette kleine E-Mails schreiben, laufeundverzelle@gmail.com. Macht eigentlich fast keiner, aber könnt ihr natürlich trotzdem machen. Freuen wir uns auch drüber. Und ansonsten liken, teilen, all euren Freunden und Verwandten von unserem Podcast erzählen.
Genau.
Und
oder
uns gerne auch.
Schreibt uns eine Direct Message bei Instagram, das wird ein bisschen häufiger genutzt
genau,
als die E-Mail-Adresse.
Ja, stimmt. Und sonst überall gerne bewerten, natürlich immer gerne 5 von 5 Sternen. Und alle, die das schon getan haben, das haben schon wirklich sehr viele von euch fleißig gemacht. Vielen, vielen Dank, weil das ist für uns immer so die ultimative Motivation, sich auch weiter mit diesem Podcast zu beschäftigen, uns neue Themen zu überlegen. Und wenn ihr Bock habt, das nächste Mal melden wir uns wahrscheinlich aus Ports, denn diesen schönen Stadtteil haben wir auch noch offen. Und wir haben auch noch eine kleine Sonderfolge, eine Idee für eine kleine Sonderfolge, aber die droppen wir jetzt noch nicht. Das gucken wir nochmal, wann wir das noch einstreuen. Da geht es aber auch wieder um Köln. Also, eine kleine Sonderfolge hatten wir nur noch geplant. Es geht so darum, wie man, wo man und wann man wohnt in Köln. Das wollten wir noch machen, genau. Das hat man bestimmt diesen Thema, was hier bestimmt viele von euch auch kennen, ja.
Genau, und dann dürfen wir auch nicht vergessen, im November kommt nämlich eine Doppelfolge auch raus, auch wieder eine Sonderfolge. Wir haben uns nämlich mit dem Podcast zweimal 02 getroffen mit den beiden Kollegen Tim und Marvin. Mhm. Und es war sehr, sehr nett. Wir waren einen Abend im Gaffelbrauhaus und haben uns so ein bisschen deren Podcast-Konzept angeschlossen sozusagen. Die testen nämlich fädelweise Brauhäuser in Köln. Also jede Staffel wird ein Fädel abgecheckt und dort dann mehrere Brauhäuser. Und jetzt war eben das Gaffelbrauhaus dran bei denen und da haben wir uns einfach mal angeschlossen. Und so wie es geplant ist, ist es so, dass die Folge sowohl auf deren Podcast-Plattform erscheint, als auch bei uns.
Richtig. Am 11.11. wird die Folge rauskommen um 11.11 Uhr. Also, wenn ihr da noch nichts vorhabt und gerne Podcast hören wollt oder sogar arbeiten müsst an dem Tag, das gibt's ja auch manchmal, dann könnt ihr euch die Folge dann reinziehen. Sie wird pünktlich da sein. Ja. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und Diana, du wolltest noch was sagen, sehe ich gerade in deinem Blick?
Ja, ich wollte nur sagen, ist auch was für Nicht-Karnevalisten, weil die Folge kommt zwar am 11.11. raus, hat aber gar nicht so viel mit Karneval zu tun, außer dass sie natürlich in Köln der Karnevalshochburg aufgenommen wurde.
Und auch sehr kölschlastig war, das kann man auch noch dazu sagen. Das ist ja der 11.11. auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, dem Motto der Folge getreu, weil wir aus London waren, sehr viel in England jetzt waren, also vor allen Dingen in London, sage ich nur Cheers, Mates, und bis bald.
Cheerio!